Kennt ihr Menschen, die von Natur aus einfach richtig natürlich liebenswürdig sind, die jedem anderen mit einer offenen Freundlichkeit begegnen, die irgendwie eine Herzenswärme ausstrahlen, die sich kaum in Worte fassen lässt, die durch ihre gesamte Art dafür sorgen, dass man gern in ihrer Nähe ist? Wenn du jetzt vielleicht gerade an so einen Menschen denkst, dann kannst du dich freuen und dankbar darüber sein, so eine Person zu kennen. In unserer Themenreihe Werte soll es heute um die Güte gehen. Mehr Barmherzigkeit sei gütig. Güte bewirkt mehr Barmherzigkeit. Und wir wollen darüber nachdenken, wie wir das vielleicht auch praktisch umsetzen können für uns selbst, in der Familie, in der Gemeinde oder generell dort, wo wir eben sind, was wir zu tun haben. Und ich fände es schön, wenn das nach den Gedanken, die wir uns jetzt gemeinsam über dieses Thema, über Güte und Barmherzigkeit machen, wir eine Lust darauf bekommen, solche Menschen zu sein oder zu werden, wie ich gerade beschrieben habe. Eigentlich ist es ja klar, was Barmherzigkeit und Güte ist. Und eigentlich ist es für uns vielleicht auch ganz natürlich, dass wir so sein sollen. Was soll man jetzt noch so dazu sagen? Das ist ungefähr so, wie wenn zur Gemeindestunde der Ralf erklärt, wo die Feuerlöcher sind und die Fluchttür. Das weiß eigentlich jeder, aber man muss es immer mal wieder sagen. So wie jetzt in den letzten Tagen immer wieder erwähnt wird, auch den Erwachsenen gesagt wird, dass man sich die Hände waschen soll, ist ja eigentlich ganz klar, das weiß jeder. Nur es ist eben aktuell. Und vielleicht ist es in diesem Thema auch so, dass immer mal wieder was an die Oberfläche geholt werden muss, was eigentlich klar ist. Es ist schwierig, einen gütigen Charakter genau zu erklären oder zu definieren. Ich finde, oft spürt man das einfach. Man merkt das Menschen an, dass sie so einen Charakter haben. Das ist auch was, was man nicht spielen kann. Zumindest nicht auf die Dauer. Wer im Gemeindebrief den Artikel vom Rocco gelesen hat, der weiß auch schon, wie sich Güte laut Duden definiert. Güte oder unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Und Elemente davon sind Gutes tun, vergebend sein, barmherzig sein oder eben die Dinge, die hier vorne noch mit dran stehen. Und so schön und angenehm ein gütiger Mensch ist und so erstrebenswert es ist, selber ein solcher zu sein, so schwer fällt es uns doch oft, das umzusetzen. Warum? Warum bin ich nicht so? Warum bin ich nicht das, was ich eigentlich sein möchte? Hast du Gott schon mal darum gebeten, dass du mehr Gütigkeit oder Barmherzigkeit in deinem Leben umsetzen kannst oder geben kannst? Hast du Gott schon mal gesagt, lass mich doch ein gütigerer Mensch sein? Zeig mir, wie das geht. Zeig mir die Dinge, die ich tun kann. Vielleicht auch neu ein Gedanke, den wir vielleicht ganz am Anfang des Tages auch haben können. Wie würde es in der Welt aussehen ohne Barmherzigkeit, ohne Liebe, Freundlichkeit, Vergebungsbereitschaft, Mitgefühl, Hilfe, Erbarmen, Mitleid? Einen Einblick erhalten wir, wenn wir Nachrichten hören oder sehen oder in der Zeitung lesen und die Schlagzeilen, die überwiegend die Geschehnisse ausmachen oder die überwiegend in der Zeitung stehen, in den Nachrichten vorkommen, die sind das ganze Gegenteil von Güte. Davon gibt es leider jeden Tag genug, um ganze Zeitungen zu füllen. Dabei sind wir als Menschen doch darauf angewiesen. Wir sind angewiesen darauf, da jeder von uns von der Güte des anderen abhängig ist. Warum? Niemand von uns ist fehlerlos. Niemand von uns weiß alles. Jeder von uns kommt in Situationen, wo er die Hilfe des anderen braucht. Das fängt an, wenn wir auf diese Welt kommen und wird im Alter wieder mehr. Jeder von uns sehnt sich nach Liebe, sehnt sich nach diesen Dingen, ist ein Grundbedürfnis. Der beste Maßstab für das beste Vorbild für Güte und Barmherzigkeit finden wir bei dem, der sich diese Werte ausgedacht hat und geschaffen hat und selbst ist bei Gott. Güte und Barmherzigkeit ist Gottes Wesen, ist Gottes Charakter. Gott liebt uns unvoreingenommen. Gott liebt uns so, wie wir sind. Und Gott liebt uns selbst ohne Gegenliebe. Er hat unfassbar viel Geduld. Und er vergibt uns alle Fehler, wenn wir ihn darum bitten. Und Gott hat alles für uns getan, dass wir seine Freunde sein können. Mehr noch, dass wir seine Kinder sein können. Ich las vor kurzem von einem Mann, der erzählte, wie er durch die Güte Gottes zum Glauben kam. Er war als Kind oft bei seiner Oma und die hatte so einen kleinen geheimen Topf, wo sie immer ein bisschen Geld drin aufbewahrte und das wusste er. Und immer wenn er dort war, da griff er dort mal rein. Mal 2 Mark, mal 5 Mark, je nachdem, was er gerade erwischen konnte. Und er hatte ein schlechtes Gewissen. Und er konnte es der Oma aber nicht sagen. Aber er hat gesagt, eines Tages, da werde ich das alles zurückzahlen. Da werde ich mich entschuldigen. Und es kam der Tag, wo er die Nachricht bekam, dass die Oma gestorben ist. Nichts war es damit, das alles zurückzuzahlen und einen Fehler wieder gut zu machen. Er hat ein schlechtes Gewissen seit diesem Tag. Eine Schuld zu haben, die er nicht wieder gut machen kann. Wo er keine Entschuldigung bekommt, was er sein Leben lang mit sich rumtragen würde. Dann hörte er später mal eine Geschichte von Gott, der wie ein Vater ist, der seinem Kind, was wieder zurückkommt nach einem eigentlich unverzeihlichen Fehler, der das Kind aufnimmt. Und Gott genauso ist, der uns wieder annimmt, egal was war, wenn wir damit kommen und ihm so eine Schuld sagen können. Und der Mann wusste, die Schuld kann er nicht bei der Person loswerden, aber bei Gott. Und er hat diese Schuldgefühle oder diese Schuld Gott gesagt und er hat den Frieden ins Herz bekommen. Und er ist zum Glauben gekommen. Da steht ein Vers in der Bibel, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Römer 2, Vers 4. Und ich glaube, das sollte auch unser Ansatz sein, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Nicht durch Dinge, nicht durch eine Perfektheit, sondern dass wir sagen können, Gott ist unendlich gütig und geduldig. Wenn jemand also weiß, was Güte und Barmherzigkeit ist, dann Gott. Also sollten wir auch in die Bibel schauen, als Benutzerhandbuch, um zu wissen, wie Güte in unserem Leben aussehen soll. Jesus antwortet einmal auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot, was wir tun sollen, wie wir sein sollen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deine nächsten Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, wir sollen zum anderen genauso gütig und barmherzig sein wie zu uns selbst. Und als Jesus woanders gefragt wird, wer ist denn der Nächste? Dann antwortet er mit einer Geschichte, die wir uns lesen wollen. Die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Ich lese von Vers 30 bis 37. Auf die Frage, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat als nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Ich behaupte mal, alle Menschen lieben Geschichten und Filme mit Happy End, wo am Schluss alles gut wird, wo Konflikte und Schwierigkeiten gelöst werden durch Güte, Vergebung und Barmherzigkeit. Und deshalb ist auch das hier eine meiner Lieblingsgeschichten. Schon als Kind, in der Kinderstunde, habe ich die gerne gehört, wenn die Tante Marita die so erzählt hat, ganz einfühlsam mit den Figuren, die man dann so an die Tafel kleben kann und die fallen nicht runter. Und das war sowas, wo man als Kind auch so ein Mitleid schon empfunden hat. Und es ist ein Dank, wenn jemand auch so eine Gabe hat. Es geht zu Herzen und motiviert dazu, selbst ein Mensch zu sein, der so handelt. Es gibt ein Lied zum vertonten Lukas-Evangelium, da wird die Geschichte so beschrieben. Miese Gegend, heißer Tag, allein viel zu riskant. Doch einer hat das nicht gewusst, nun blutet er im Sand. Überfall, es ging blitzschnell, jetzt liegt er hilflos da, ist ausgeraubt und schwer verletzt, dem Tod gefährlich nah. Ein Mann gerät in eine lebensbedrohliche Situation. Überfallen, ausgeraubt, halbtot. Das kann passieren. Das kann sogar in unserer Stadt passieren. Das ist sogar Geschwistern unserer Gemeinde so passiert. Und auch noch andere Dinge. Überfallen, beraubt, körperliche Angriffe, Einbruch ins Haus, Diebstahl, Betrug. Das sind traumatische Ereignisse, wo der finanzielle Schaden das geringste Übel ist. Und es geht auch an uns nicht vorbei. Manche sagen, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Und wir wissen, es kann jedem passieren. Und mal ehrlich, wenn wir unterwegs sind, ist es für uns eher die Selbstverständlichkeit, dass wir wieder gesund nach Hause kommen, oder? Von Jerusalem nach Jericho, das ist ein Weg, den man damals wahrscheinlich wirklich eher nicht alleine gegangen wäre. Das sind so 27 Kilometer, hat aber einen relativ großen Höhenunterschied. Ein Weg, der kurvig und verwinkelt ist, also perfekt für das perfekte Verbrechen. Tja, wer so etwas nicht beachtet und die unnötigen oder die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ignoriert, ist er eigentlich selber schuld. Wir sind da schnell im Urteil und fühlen uns im Recht, wenn wir sagen, hätte ich dir gleich sagen können, dass dein Portemonnaie weg ist, wenn du mit einer offenen Handtasche über den Weihnachtsmarkt gehst. Oder wie kann man nur so blauäugig sein und jemanden, der am Telefon anruft und sagt, ich bin dein Enkel, 5.000 Euro zu geben. Das sind nicht Gedanken der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist es, Menschen die Suppe mit auszulöffeln, die sie sich vielleicht selbst eingebrockt haben, aber sie nicht selbst löffeln zu lassen. Hilfe und Barmherzigkeit ist nicht abhängig von der Schuld oder von anderen äußeren Faktoren oder ob ich vielleicht den anderen gut leiden kann oder nicht. Gute Ratschläge im Nachhinein gehören auch nicht zur Barmherzigkeit. Sie können helfen, aber sie können auch sehr verletzen. Aber Hoffnung naht. Ein frommer Mann. Danach folgt Nummer 2. Sie sehen das Opfer, beten still und drücken sich vorbei. Dann eilen sie zum Gottesdienst, erfüllen dort ihre Pflicht. Sie preisen Gott. Wie blind sie sind, begreifen sie noch nicht. Hilfe ist in Sicht. Ein Priester, ein gottesfürchtiger Mann, die kannten sich am besten mit den Geboten aus, mit den Geboten Gottes. Und ein Levit, ein Diener Gottes, also beide, die Gottesdienst praktisch machen. Und die sind doch auch so fleißig in guten Taten, um Gott zu gefallen, um Punkte zu sammeln. Gerade die gingen vorbei. Die es am besten hätten wissen müssen, die eigentlich die Vorbilder sein sollten. Die haben sich gedrückt. Einen Bogen machen um Gefahr. Vielleicht hatten sie auch Angst, dass hier die Räuber noch irgendwo in der Nähe sind und sie selbst ein Opfer werden könnten. Oder sich die Hände schmutzig machen. Aufwand haben, wo niemand die Mühe vielleicht sieht und bewundern könnte. Vielleicht waren es eigene Prioritäten, dass sie wirklich nicht zu spät zu einem Termin oder zum Gottesdienst kommen wollten, wo sie ja jeder erwartete und sah. Ich zitiere mal aus dem Strafgesetzbuch, Paragraph 323c, unterlassene Hilfeleistung. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2. Ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leisten oder leisten will. Ganz aktuell die Debatte, wo vom Gaffen die Rede ist. Der Mensch stumpft vom Gaffen ab, habe ich mal gehört. Unterlassene Hilfeleistung. Es ist ein paar Wochen her, es war Sonntag früh, wir waren auf dem Weg in die Gemeinde, auch ein bisschen spät dran. Auf der Straße stand ein Auto mit geöffneter Motorhaube und ein Mann mit Starthilfekabel in der Hand winkte freundlich zu. Ich hielt an, ließ die Fensterscheibe herunter und sagte ihm, dass ich nicht helfen kann, weil ich meine guten Sonntagssachen anhabe und ich jetzt in die Gemeinde muss zum Gottesdienst, weil ich zum Abendmahl auch Brot und Wein austeile und die anderen auch komisch gucken, wenn ich zu spät komme. Das hat er verstanden, aber dankte sich, ich hätte ja schließlich auch einfach vorbeifahren können. Ihr werdet enttäuscht von mir, oder? Nein, ich habe angehalten, um ihm Starthilfe zu geben. Und als ich das Kabel an meine Batterie anschloss, gab es einen heftigen Funkenflug und das Kabel stand sofort in Flammen. Der freundliche Mann hatte an seiner Batterie Plus und Minus verwechselt. Ist nichts weiter passiert. Hätte auch einen Schaden geben können. Wer hilft, der kann auch selbst Schaden erleiden. Und vielleicht wäre ich auch wirklich zu spät gekommen. Aber Kennzeichen von wahrer Barmherzigkeit ist, dass es Hingabe oder Opfer bedeutet. Manchmal ist es ein Umweg, manchmal sind es Kosten. Ist es Kraft, ist es Arbeit, ist es Ausdauer oder auch Gefahr. Hast du dich schon mal gedrückt davor, jemanden zu helfen und für jemanden da zu sein? Oder hättest du mehr tun können, als du getan hast? Miese Typen, fremdes Volk. mit anderer Religion. Die Vorurteile gegen sie sind alte Traditionen. Ausgerechnet so einer hebt den Verletzten auf, versorgt, verbindet, tröstet ihn, nimmt Dreck und Blut in Kauf. Die Samariter waren ein Volk, was von den Juden verachtet war. Der Grund lag in der Vergangenheit. Das ließen sie, die Samariter, aber auch spüren. Und ausgerechnet der, der verachtet wird, der erbarmt sich und hilft dem Mann. Nicht die, die es hätten eigentlich tun müssen. Es gibt zu denken, wenn jemand vielleicht von Kollegen oder von Nachbarn mehr Hilfe bekommt als in der eigenen Familie oder aus der Gemeinde. Dieser Mann empfand tiefes Mitleid. Was ist Mitleid? Mitleid oder Barmherzigkeit ist mehr als Mitleid. Barmherzigkeit ist tätige Nächstenliebe. Bei Mitleid kann man auch passiv bleiben. In einer anderen, älteren Übersetzung, die mir an diesem Punkt besser gefällt, steht hier, dass dieser Mann innerlich bewegt wurde. Wurdest du schon mal innerlich bewegt oder warst du mal innerlich bewegt, vielleicht über Leid oder Not oder Trauer eines anderen, die sich selbst so sehr schmerzt, dass du selbst weinen musst? Oder dass du durch Worte oder eine Tat zu Tränen gerührt warst, Tränen der Freude? Er wurde innerlich bewegt. Wenn jemand innerlich bewegt wird, dann heißt das, es passiert was mit ihm. Es wird was gemacht. Ein Gefühl überwältigt mich. Und ich bin überzeugt, dass es Gottes Wirken ist, wenn jemand innerlich bewegt wird. Es ist ein Zeichen eines gütigen Herzens, wenn du oft bewegt wirst und Mitleid empfindest. Tja, wie sieht das jetzt aus mit der praktischen Hilfe? Jeder Autofahrer von uns hat einen Ersten-Hilfe-Kurs gemacht und müsste diese auch geben können. Erinnert euch, die 5W-Fragen, wenn man am Telefon davon berichtet, Beatmung, Herzdruckmassage, stabile Seitenlage. Ich verzichte jetzt mal, das hier abzufragen. Ich kenne es wahrscheinlich auch nicht selbst besser. Aber wenn man ehrlich ist, sagt man sich, man müsste das mal wieder wiederholen, um anderen im Notfall helfen zu können. Und ich weiß auch, sitzt mindestens eine Person hier, die mit erster Hilfe einem Menschen das Leben gerettet hat. Der Samariter rettet dem Opfer das Leben. Aber nicht nur das. Er schafft den Überfallenen hier nicht nur bis zum nächsten Stadttor oder bis zum nächsten Krankenhaus und wirft ihn dort ab, sondern er kümmert sich. Er versorgt ihn. Er setzt ihn auf sein Reittier, Esel oder Pferd, steht nicht so genau da, finanziert seine Behandlung und Unterkunft und Versorgung. Und ich habe mich gefragt, wie großzügig sind wir in Sachen Barmherzigkeit? Was hat da Priorität? Helfen und unterstützen, so wie es minimal nötig ist? Der letzte Satz dieser Geschichte, der ist für uns alle. Dann geh und mach es genauso. Und ich frage, wer hat Augen für den, der in Not ist, in Armut, Verzweiflung und Leid? Hände, die helfen, die das tun, was dran ist, ein Herz voll Barmherzigkeit. Hast du Augen für den, der in Not ist? Hast du Hände, die helfen? Hast du ein Herz der Barmherzigkeit? Es geht nicht nur um Erste Hilfe oder um Rettung bei Überfall oder Unfall, sondern um ein barmherziges Miteinander. Wenn ihr den Gemeindebrief gelesen habt, dann wisst ihr, wie sich jemand fühlen kann, der auch in unsere Gemeinde kommt, der vielleicht auch Dinge merkt, die vielleicht nicht so das barmherzige Miteinander widerspiegeln, wo er das Gefühl hat, es ist ein bisschen frostig oder da gibt es viele Regeln und Verbote. Da haben die Leute vielleicht Angst, was falsch zu machen. Da fehlt Nähe und Freundlichkeit. Es kommt auch heute noch vor. Wie sollte sich ein Fremder stattdessen fühlen? Eigentlich eher das hier. Wenn wir Besuch zu Hause einladen, möchten wir auch, dass sich der Besuch wohlfühlt und gerne bei uns ist. Möchten wir das bei fremden Menschen, die in die Gemeinde kommen, auch? Sind wir für sie da oder sie für uns? Steht die Tradition oder eine Liturgie oder Regeln im Vordergrund oder die Liebe, das Vertrauen, der Respekt, das Wohlwollen, eben die Güte und die Barmherzigkeit? Was ist Gottesdienst, wenn wir hier sind? Ist es eine Pflichterfüllung oder eine Heiligkeit? Als ich vor einigen Jahren das erste Mal hinter dieser Kanzel stand, da stand die noch auf der Zietenstraße, das war im Rahmen eines Jugendgottesdienstes, da gab es noch ältere Geschwister, die sind vor der Predigt nach Hause gegangen, weil sie meinten, eine Belehrung könnte für sie nur von ihnen anerkannten Predigern oder Menschen oder Gemeindemitgliedern geschehen. Ich habe da mit meiner Barmherzigkeit auch, sage ich offen, gehadert. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wie man sich da fühlt. Aber es hat sich auch einiges geändert. Ich meine damit jetzt nicht, dass ich älter bin. Wir können untereinander den anderen loben und ermutigen. Auch wenn es vielleicht nicht zu unserem eigenen Anspruch oder unserem Perfektionismus entspricht, ist die Frage, können wir das? Oder wenn ein Kind oder vielleicht auch schon älter hier sonntags in der Gemeinde was vorspielt und trifft vielleicht mal einen Ton nicht ganz, dann werden wir doch trotzdem applaudieren, um Mut zu machen, weil wir uns darüber freuen, dass jemand den Mut hat, das hier zu tun und zu spielen und dass er vielleicht sogar eine Gabe hat, die wir nicht haben. Und übrigens finde ich, wir müssen auch keine Angst davor haben, wenn wir als Ausdruck der Freude Beifall geben, dass wir Gott seiner Ehre berauben, die ihm gebührt. Das wird nicht passieren. Ganz im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Sondern wenn wir Güte und Barmherzigkeit und Freundlichkeit an den Tag legen, das ehrt Gott. Weil wir es nicht aus uns heraus tun, sondern weil es eine Gabe Gottes ist. Können wir einen Fehler auch mal kommentarlos stehen lassen, der jetzt keinen Schaden verursacht? Bin ich tolerant, wenn der andere eine Sache anders macht, als ich sie vielleicht gemacht hätte? Klassischer Fall, der Vater übergibt dem Sohn die Firma und er macht alles anders. Oder die Schwiegertochter kocht ganz anders als ihre Schwiegermutter. Oder wenn die Meinung oder die Erkenntnis in der Auslegung der Bibel einmal eine andere ist als meine. Der Richter ist immer noch Gott, nicht ich. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Vergebt und es wird euch vergeben werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß an Gutem überschüttet. Gott wird das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, auch für euch verwenden. Der Gemeindebrief schließt mit den Worten, wie Gott mir, so ich dir. Am schmerzlichsten ist es, wenn Barmherzigkeit und Güte ausgenutzt wird. Wenn jemand meint, ja, der lässt mich nicht hängen. Und wenn ich in einen Schlamassel komme, der bezahlt es schon. Der holt mich da raus. Das macht er immer. Und dass man sich auf die Barmherzigkeit anderer verlässt oder damit rechnet oder spekuliert. Auch dann ist Gott ein Vorbild, der uns immer wieder hilft und vergibt und für uns da ist. Hast du schon selber mal Barmherzigkeit erfahren? Warst du mal in der Lage, wie der Mann, der hier zusammengeschlagen wurde und ohne fremde Hilfe nicht weitergekommen wäre? Dann weißt du, wie wichtig das ist, Barmherzigkeit und Güte weiterzugeben. Oder kennst du das Gefühl, wenn du jemandem etwas Gutes getan hast und geholfen hast, vielleicht ihm sogar das Leben gerettet hast, und dieser Mensch ist dir spürbar von Herzen dankbar dafür? Ich wünsche euch allen diese beiden Erlebnisse, die uns ermutigen, solche gütigen und barmherzigen Menschen zu sein. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und in Zukunft oder in näherer Zukunft, seid barmherzig mit den Menschen, die euch heute oder vielleicht morgen keine Hand geben. Es muss nicht an euch liegen. Vielleicht haben sie auch nur Angst vor einem Virus. Ich schlage vor, wir singen noch das Lied 417, wo die Liebe bleibt. 417.